ARD. SWR Kultur. Forum.
Wehrdienst, Rente, Klimakrise. Verbauen die Alten den Jungen die Zukunft? Mit Bernd Lechler. Hallo. Dass politische Entscheidungen nicht von 18-Jährigen, sondern eher von 50- und 60-Jährigen getroffen werden, ist normal. Aber in Zeiten multipler Krisen und demografischer Verschiebungen werfen die Jungen den Älteren zunehmend vor, dass sie fahrlässig ihre Zukunft ruinieren und bekommen umgekehrt zu hören, sie seien vielleicht verwöhnt und ihre Ansprüche realitätsfern. Welche Verantwortung hat eine Generation für die nächste? Ab wann müssen die Jungen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen? Und lassen die Älteren und die Umstände das überhaupt zu? Darüber diskutieren heute die Historikerin Miriam Gebhardt, die vor einer Weile über ein anderes Generationenverhältnis geschrieben hat, das ihre eigenen, der Babyboomer, zur elterlichen Nachkriegsgeneration. Stefan Schulz ist Soziologe, Jahrgang 1983. Er hat in einem Buch vor den Gefahren einer alten Republik gewarnt. Und mir gegenüber sitzt Quentin Gärtner, 18 Jahre alt, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und auch im erweiterten Kreisvorstand Rems-Murr von Bündnis 90 Die Grünen. Vielleicht sprechen wir gleich am Beispiel über das Thema, Herr Gärtner. Eine mögliche Dienstpflicht wird aktuell heiß diskutiert, ob militärisch oder zivil. Finden Sie die Idee sinnvoll und berechtigt oder ist es aus Generationensicht unfair?
Man muss ja erstmal festhalten, dass ganz viele ältere Menschen ja auch nur einen Dienst geleistet haben. Und das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Und dementsprechend kann man das nicht einfach so wegwischen und sagen, das ist irgendwie ungerecht im Generationenvergleich, weil ja ältere Generationen das auch schon gemacht haben in der Form. Ich persönlich als Grünen-Mitglied habe auch den Antrag unterstützt, dass wir sagen, okay, wir wollen ein Gesellschaftsjahr. Junge Menschen tragen etwas zur Gesellschaft bei, möglichst flexibel. Und das ist wirklich eine wichtige Sache, dass man sagt, okay, bis zum 28. Lebensjahr kann ich frei wählen, wann ich dieses Jahr mache. Ich kann es vielleicht auch gestückelt machen. Ich kann mir auch möglichst viel anrechnen lassen. Wir brauchen nämlich nicht nur die Verteidigungssäule, wir brauchen eben auch die zivile Säule, wir brauchen soziales Engagement. Und wenn ich dann schon mich engagiere, dass ich mir das dann auch anrechnen kann und dass man so ein Gesellschaftsjahr umsetzt. Aber der klare Spin an dieser Geschichte ist eindeutig. Wenn wir etwas leisten, dann fordern wir auch etwas zurück. Und wenn ich einen Beitrag leiste zur Gesellschaft und sage, ich mache ein Jahr, widme ich mit der Gesellschaft und sorge für etwas, dann kann ich umgekehrt auch mehr einfordern von dem Staat. Dann kann ich einfordern, dass Bildung funktioniert, dass Gesundheit von jungen Menschen funktioniert. Und da haben wir aktuell ein riesiges Manko, wenn man sich die Corona-Pandemie anschaut, insbesondere beim Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, das man einfach ignoriert hat. Der Staat funktioniert für junge Menschen nicht in dem Sinne, wie es eigentlich sollte.
Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, schlägt ein soziales Pflichtjahr jetzt auch für die Babyboomer vor. Also die Rentner sollen ruhig nochmal ran. Frau Gebhardt, fänden Sie das gerecht? Wäre das ein gutes Signal der Solidarität von alt zu jung?
Nee, wie gesagt, wir haben ja schon unsere Dienstpflicht abgeleistet. Ich erinnere mich, in meiner 11., 12., 13. Klasse im Ethikunterricht ging es eigentlich nur darum, den Jungs zu helfen für ihre Verweigerungs- oder meistens waren es Verweigerungsverhandlungen und über so spitzfindige Fragen nachzudenken, wie wenn jetzt du mit deiner Freundin durch den Wald gehst und du wirst gestellt von bewaffneten Soldaten und du hast zufällig auch eine Waffe dabei, würdest du sie denn dann etwa nicht beschützen? Also es waren schon teilweise unzumutbare Fragen, die Jungs damals beantworten mussten in den Verhandlungen. Es gab natürlich auch diejenigen, die versucht haben, sich anders irgendwie davon zu machen durch gesundheitliche Probleme. Oder natürlich gab es auch einen gewissen Anteil von Mitschülern, die zum Militärdienst gegangen sind. Ich hatte sogar einen engen Freund, der nachträglich dann verweigert hat nach 3 Monaten. Das fand ich besonders beachtlich, dass er sich das erstmal anschaut, bevor er entscheidet. Also das ist alles geschehen, natürlich nur von den Jungs. Wir Frauen wurden ja damals noch mit dem Argument vom Haken gelassen, dass wir ja mal Kinder kriegen müssen und davon schon genügend belastet sind oder dafür genügend Zeit aufwenden müssen. Und deswegen mussten wir kein Pflichtjahr leisten.
Dieses Thema Wehrdienst ist vielleicht ja auch exemplarisch, weil am Ende eben nicht die darüber entscheiden werden, die davon betroffen sind, also die Jungen. Und die Älteren, die das entscheiden, sind zunehmend in der Mehrheit. Herr Schulz, welche Rolle spielt die demografische Entwicklung bei diesen ganzen aktuellen Streitpunkten?
Eine sehr große. Wir sind ja in einer Lage, in der die Demokratie durch die Demografie wirklich schachmatt gesetzt wird. Nicht nur bei allgemeinen Wahlen, sondern wir haben ja auch gerade bei der Wehrpflicht jetzt dieses Phänomen gehabt, dass bevor überhaupt mal jemand mit jüngeren Leuten sprach, wie zum Beispiel Quentin Gärtner, haben sich einfach die Regierungskoalition darauf verständigt, dass die Fraktionsspitzen Jens Spahn und Matthias Mirsch unter sich einfach ausklüngeln, wir machen jetzt mal ein Losverfahren, also wir bestimmen einfach über das Schicksal aller jungen Menschen. Dann kam der Verteidigungsminister, sagte, das hat ein paar praktische und pragmatische Schwächen, das können wir so nicht machen. Und dann war die zweite Idee, ja gut, dann geben wir das jetzt mal ins Plenum, wir machen eine erste Lesung zu diesem Gesetz. Also, dass man schon Nägel mit Köpfen machen wollte, über die ganze junge Generation hinweg, bevor man überhaupt mal ein parlamentarisches Verfahren aufmacht, während man gleichzeitig gewissensethische Fragen immer so nach oben zieht, dass man sagt, nein, wir dürfen auf gar keinen Fall eine Verfassungsrechterin wählen, weil die mal irgendwann irgendwas gesagt hat. Das zeigt, wie schief diese Debatten sind. Also wie hier, unabhängig davon, wie man zur Wehrpflicht steht, methodisch, politisch in der Diskussion wieder über die Jungen hinweggegangen wurde, war einfach eine wirklich kollektive Frechheit in diesem Land. Und ich finde auch, diese journalistische Begleitung solcher Phänomene zeigt ernsthafte Schwächen, weshalb ich, hört man vielleicht auch, ein bisschen schärfer darüber rede.
Darf ich kurz einsteigen? Wir haben ja das Prinzip der repräsentativen Demokratie und nicht das Prinzip, dass quasi für jede Stimme ein einzelner Parlamentarier im Parlament sitzt und dann diese eine Stimme repräsentiert. Und ich wüsste nicht, dass erstmal die Bevölkerung zu jedem Thema befragt wird, bevor dann Richtlinien erlassen werden bzw. zukunftsweisende Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja bereits bei der Wahl passiert und das wird durch die Meinungsbildung, durch die Parteien vorbereitet. Also das finde ich jetzt ein bisschen Aufregung an der falschen Stelle.
Also da muss ich kurz einhaken. Also selbstverständlich wird die Bevölkerung befragt, wenn es zu Themen geht, beziehungsweise die Betroffenen werden befragt, wenn man ein Gesetz macht. Das ist gang und gäbe in jedem Ministerium, dass es einen sogenannten Stakeholder-Prozess gibt, in dem man eben die beteiligten Verbände und Organisationen einlädt, darüber Gesetze berät und dann auch dazu kommt, dass man die besten Gesetze schreiben kann.
Aber wer repräsentiert die jungen Leute
Wir machen das beispielsweise als Bundesschülerkonferenz. Man hätte uns ja einladen können. Ich vertrete 7,5 Millionen Schülerinnen und Schüler. Ich finde das einigermaßen solide Grundlage, um auch eingeladen zu werden im Bundesverteidigungsministerium. Außerdem möchte ich betonen, ich wurde auch in der Folge dessen, dass wir uns dann hingestellt haben und gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, eingeladen von Herrn Pistorius und ich habe auch mit Herrn Pistorius persönlich im Bundesverteidigungsministerium zu diesen Themen gesprochen. Das möchte ich einmal betonen, dass es eben vollkommen normal ist, dass ein Ministerium sich mit den Leuten auseinandersetzt, mit denen, die von potenziellen Gesetzen betroffen sind. Das ist überall dort normal, wo es um ältere Menschen geht. Wenn es um junge Menschen geht, dann kann man immer drüber schauen und sagen, nee, machen wir doch nicht. Und das ist nicht in Ordnung.
Ja, Frau Gebhardt, wir haben bei dem Zauberwort Repräsentation mittlerweile wirkliche Schwächen. Wir haben Bundesländer, in denen gibt es mehr Wähler mit Pflegestufe als Wähler unter 30. Das sind Verhältnisse, die gibt es nirgendwo auf der Welt. Wir können uns nirgendwo ran Vorbild nehmen, sondern wir müssen diese Pionierarbeit lösen. Wie gehen wir um in einer Bevölkerung, die, wie Sie jetzt sagen, das Parlament repräsentiert das so altersgerecht, die Wähler machen das nicht. Die Wähler sind 55 Jahre im Schnitt und damit ungefähr 10 Jahre älter als die Bevölkerung. Woher kommt das? Wir haben nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern grundsätzlich Kinder und Jugendliche, die noch viel mehr als diese 7 Millionen sind, die Herr Gärtner jetzt nannte, ungefähr 12 bis 14 Millionen junge Menschen. Dies sind Menschen und wir haben uns in Deutschland auf Demokratie geeinigt und wir verweigern denen einfach das Wahlrecht. Unter 18-Jährige gibt es hier nicht und wir fragen sie nicht einmal, wie Herr Gärtner gerade sagte, bei so wichtigen Themen, wo es direkt in ihre Biografie eingreift.
Wenn Sie das Wahlrecht ansprechen, Herr Schulz, wir können da gern gleich kurz drauf eingehen. Wie sehen Sie das, Herr Gärtner? Brauchen wir ein Wahlrecht ab 16? In Österreich gibt's das, da schneidet dann die FPÖ auch immer sehr gut ab. Also was würde sich tatsächlich ändern, gäbe es ein Wahlrecht für die Jüngeren?
Also ich würde darauf verweisen, dass wir nicht nur in Österreich ein Wahlrecht ab 16 haben, wir haben auch in Deutschland ein Wahlrecht ab 16. Wir haben viele Landtagswahlen.
Nicht im Bund.
Nicht im Bund. Also, ja. Also ich komme aus Baden-Württemberg. Der Bund ist mittlerweile der einzige Ort, an dem ich als 16-Jähriger nicht wählen dürfte. Ich darf bei Europa wählen, ich darf bei Kommunalwahlen wählen, ich darf bei einer Landtagswahl wählen, ich darf nur im Bund nicht wählen. Willy Brandt ist mal angetreten, hat das Wahlalter von 21 auf 18 herabsetzen lassen mit dem Slogan mehr Demokratie wagen. Und das ist eigentlich nach wie vor ein guter Anhaltspunkt zu sagen, wir müssen eigentlich mehr Menschen inkludieren. Wir wissen, dass junge Menschen eben schlechter repräsentiert werden, auch aufgrund der demografischen Situation. Wir haben ein wahnsinniges Interesse daran, dass junge Menschen ihre Perspektiven und Stimmen einbringen, eben dass sie nicht zur AfD oder zu rechtsextremen Parteien oder linksextremen Parteien abdriften, sondern beständige und aktive Teilnehmer der Gesellschaft werden und auch Demokraten werden. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass wir das Wahlalter auch herabsetzen und auch 16-Jährige wählen lassen. Einen Punkt möchte ich an der Stelle machen. Man erkennt an Schulen, also jeder, der mal durch eine Schule läuft, der erkennt, dass Schüler kaum ein Schüler wählen darf. Wir wissen, dass in Schulen die Situation seit Jahren immer schlechter wird, dass wir auf eine Art Bildungskatastrophe zusteuern. Das ist fast schon eine Slapstick-Comedy geworden, wenn die nächsten Schulstudien rauskommen und wir wieder als Deutschland extrem schlecht dastehen. Und trotzdem wird kaum etwas verändert, weil junge Menschen eben kaum Wahlmacht haben und diesen Prozess beeinflussen könnten. Und auch ein Wahlalter ab 16 wird das nur abmildern und kaum irgendwie ins Gegenteil drehen können. Aber man merkt eben, wenn eine gewisse Kategorie von Menschen nicht repräsentiert wird, dann werden deren Interessen auch in politischen Entscheidungsprozessen immer wieder übergangen.
Ich würde den Blick gern etwas weiten, was so als Wort über unserem Thema steht, ist Generationengerechtigkeit. Frau Gebhardt, vielleicht versuchen wir den mal zu definieren. Also wie müsste Generationengerechtigkeit aussehen?
Ich glaube, der allgemein anerkannte Wert der Generationengerechtigkeit bezieht sich tatsächlich auf die Nachhaltigkeit der Politik für zukünftige Generationen. Da kommen wir eben dann zum Thema Klimawandel beispielsweise, aber auch zum Thema Bildung oder zum Thema Infrastrukturen, die vielleicht auch noch haben möchten in 20 Jahren. Ich würde aber weitergehen und sagen, Generationengerechtigkeit geht in alle Richtungen, nicht nur in eine. Das heißt, es müssten auch die Generationen, wir reden ja jetzt in Wahrheit von Alterskohorten und nicht von Generationen, berücksichtigt sein, deren Interessen wo ganz anders liegen. Also die in Pflegeheimen liegen, die in Altenheimen wohnen, die behindert sind. Es gibt also verschiedenste Interessensgruppen in der Gesellschaft, zwischen denen vermittelt werden muss und wo ein Ausgleich hergestellt werden muss. Und das ist die Aufgabe der Demokratie. Die hat sich nicht meines Erachtens in 1-zu-1-Verhältnissen immer an die Delegation der Wähler, der Altersgruppen, der Alterskohorten zu richten, sondern natürlich an das Gemeinwesen zu denken.
Herr Schulz, wie schauen Sie als Soziologe drauf? Stichwort Generationengerechtigkeit.
Als Soziologe gucke ich da ganz untypisch rein finanziell drauf. Die Bilanzen müssen stimmen. Das ist Gerechtigkeit, gerade wenn sie politisch organisiert werden soll. Denn die Politik hat primär eine Aufgabe, und das ist, ökonomische Disbalancen und Asymmetrien auszugleichen. Und die Asymmetrien, die wir in Deutschland gerade vorfinden, spotten jeder Beschreibung. Beim Vermögen, beim Einkommen, bei der Frage, wer ist hier eigentlich Vermieter, wer ist Mieter, wer profitiert von der Inflation, die historisch einfach mal einmalig jetzt stattfand. Also in einem ungekannten Maße, möchte ich damit sagen. Und wir können da überall ganz knallhart finanziell bilanzieren und sehen, wow, müssen die jungen Leute viel bezahlen. Ich habe in meinem zweiten Buch zur Demografie, die Kinderwüste, die Forderung aufgestellt, jedes Jahr 1 Billion Euro für Familien. Das geht nicht, dass allein durch Immobilienbesitz die über 50-Jährigen 3 Billionen Euro zusätzlich auf ihrer Habenseite haben und gleichzeitig alle Familien einfach in ein 1-Billion-Defizit reinrutschen, weil sich niemand um Care-Arbeit kümmert, um das mal auszugleichen. Dass junge Menschen heute nach Hause kommen von einem Berufsalltag, und wir wissen, wie das heute aussieht. Hier in Frankfurt können sich selbst ein Ärzte-Ehepaar ja keine Wohnung mit Kinderzimmer leisten beim Kauf, weil es einfach das Einkommen übersteigt. Dass man nach Hause kommt und dann nochmal einen Zweitjob hat, sich um den nächsten Nachwuchs zu kümmern. Und gleichzeitig haben wir eine politische Diskussion, in der ja wirklich jeder auf den nächsten Nachwuchs wartet. Es ist ja nicht nur die Bundeswehr, die auf den nächsten Jahrgang wartet. Es sind ja auch die Unternehmer. Es ist der Staat, der Nachwuchs sucht. Niemand findet Nachwuchs. Und gleichzeitig sagen wir, dieser Nachwuchs ist uns nichts wert. Wir bezahlen gar nichts. Außer wir geben den Eltern das gute Gefühl, indem wir ihnen sagen, ja, okay, wir machen deinem Kind, wenn es dann mal volljährig ist, die Berufslaufbahn soweit dann erreicht hat, nach sehr aufwendigen Bildungsprozessen, weil die Familie auch noch die Schule ersetzen muss zum Teil, sagt man dann, ja gut, Einstiegsgehalt 500 Euro. Das macht einfach keinen Sinn. Irgendwo müssen die Bilanzen mal ausgeglichen werden und hier macht es überhaupt gar keinen Sinn, in irgendwelche etwas schwammigen Diskussionen abzudriften, sondern hier müssen einfach jetzt Billionen in Euros gemessen verhandelt werden.
Aber sind denn diese aktuellen Schieflagen, die Sie beschreiben, Herr Schulz, also ob das jetzt die Vermögen sind oder Mieten und die Immobilienpreise, ist das ein Generationenthema oder ein Thema zwischen den Alterskohorten?
Absolut. Die Frau Gebhardt hat ja ein sehr gutes Buch geschrieben über die Nachkriegsgeneration als Elterngeneration, die so ein bisschen emotional kühl mit ihrer Kindergeneration umgegangen ist, weshalb die Boomer vielleicht nicht die allerschönsten Kindheiten haben und wir heute immer sagen, ja, die neue Generation ist so verhätschelt. Gleichzeitig wissen wir aber historisch, diese Nachkriegsgeneration an Eltern, die nichts hatte, außer schlechtes Gewissen, zerstörte Städte und so weiter und so fort, die haben sich nur wenige Jahrzehnte nach dem Krieg darum gekümmert, dass es ihrer Kindergeneration richtig gut geht. Ich selbst bin Profiteur davon. Die Universität Bielefeld ist eins der größten Gebäude der Welt. Dass man Investitionsanstrengungen, Investitionen in die nächste Generation, die auch beispiellos waren. Dafür gab es historisch und global kein Beispiel und Deutschland hat es getan. Heute haben wir wieder eine Eltern- und Großelterngeneration, die die reichste Generation ever ist. Und was bezahlen sie für die nächste Generation? Gar nichts. Und das sind einfach historische Schieflagen, die müssen bilanziert und ausgeglichen werden.
Darf ich kurz zu dem Begriff Boomer was sagen? Wir gehen ja eigentlich von dem Begriff Babyboomer aus und der bezieht sich ja auf den Geburtenberg, wie man damals sagte, also die geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland zwischen 1955 und Ende der 60er Jahre. Wenn wir jetzt von Boomern reden, rufen wir eine ganz andere Assoziation auf, nämlich die, die Sie gerade einbringen, dass die alle vom Wirtschaftsboom profitiert hätten. Der war aber nicht in meiner Kindheit, also in meiner frühen Kindheit vielleicht, aber als ich als Repräsentantin des Geburtenbergs, ich bin Jahrgang 62, aus der Schule entlassen wurde, stand ich in einer Welt, die überall schon verstopft war von anderen, wo es hieß, bitte nicht studieren, schon gar nicht Lehramt, bitte keine Geisteswissenschaften studieren, wo es keine Wohnungen gab, wo es schwierig war, an BAföG-Hilfen heranzukommen und so weiter. Also wir hatten eben nicht einen Boom, eine blühende Landschaft vor uns, sondern wie viele andere Generationen auch, sehr viele Hürden, die zu überwinden waren. Und das finde ich wichtig, dass man sich das klar macht, wenn man jetzt nur noch von Boomern redet.
Herr Gärtner.
Der Ansatz ist richtig, zu sagen, okay, wir haben in der Vergangenheit wahnsinnig in junge Menschen investiert und jetzt lassen wir es einfach weg. Also Willy Brandt, Bildungsreform, sozialliberale Reform, wir haben mal in Universitäten in diesem Land investiert, dass es kracht. BAföG eingeführt, wir haben auch Politik für junge Menschen gemacht, ich habe schon angesprochen, von 21 auf 18 runter das Wahlalter gesetzt. Wir haben ganz viel gemacht und es mag sein, dass damals die Zeiten materiell anders waren, als sie heute sind. Und dass man damals, selbstverständlich, das ist der Gang der Zeit, dass man damals materiell weniger hatte als heutzutage. Aber die Perspektive war eine andere. Man hatte geburtenstarke Jahrgänge und man konnte davon ausgehen, dass die Wirtschaft floriert und wächst. Und das hat sie ja auch getan, über Jahrzehnte hinweg, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Boomer in Arbeit gekommen sind. Es gab dann so einen kurzen Knick in den 70er Jahren, aber prinzipiell ist man immer auf gutem Wege gewesen. Man hat dann auch noch die Wiedervereinigung gemeistert und so weiter. Man hatte eine Perspektive und man hatte auch das Versprechen an ältere Menschen, wenn ihr euch jetzt anstrengt, dann könnt ihr erwarten, dass ihr auch erfolgreich seid und irgendwie von diesem Wachstum profitiert. Und das ist ein anderes Versprechen als das, was wir heute jungen Menschen geben. Wenn wir heute jungen Menschen sagen, wenn ihr euch anstrengt und ins Zeug legt und richtig Gas gebt, dann könnt ihr vielleicht verhindern, dass es so ganz schlimm wird. Wenn ihr jetzt Gas gebt und dafür sorgt, dass ihr die Wirtschaft klimaneutral umbaut und dass ihr den demografischen Wandel schultert und dass ihr mit Produktivitätszugewinn irgendwie dafür sorgt, dass wir die Rente absichern können und so weiter, dann könnt ihr vielleicht dafür sorgen, dass wir irgendwie unseren Wohlstand halten können. Und das ist ein anderes Versprechen. Das ist eine andere Perspektive, mit der junge Menschen auf die Zukunft blicken. Und ich möchte einmal betonen, beim Stichwort Generationengerechtigkeit, ich habe damit aufgegeben. Das ist für mich so oder so vorbei. Ich werde mehr leisten müssen, als ich von der Gesellschaft umgekehrt wieder rausfordern könnte. Ich bin eine Gebergeneration. Wir haben ganz viele Themen verschlafen in diesem Land, die meine Generation anpacken wird müssen. Die Handlungsspielräume werden so klein sein, dass ich diese Themen einfach angehen muss. Das ist auf der einen Seite der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft, das ist aber auch der demografische Wandel, der im Prinzip aktuell ausschließlich auf meiner Generation ausgetragen wird. Dann sind es noch Struktur- und Staatsreformen, die wir aktuell einfach nicht machen, weil wir nicht den Mut dazu haben. Und all diese Themen werde ich angehen. Und das Einzige, was ich vom Staat verlange, ist nicht vollkommen die Bezüge aufzugeben und nicht vollkommen aufzugeben, dass man auch an junge Menschen denkt, dass man zumindest versucht, einen Ansatz von Ausgleich zu finden. Der totale Ausgleich wird nicht mehr stattfinden. Das ist schon jetzt ungerecht und es wird auch so ungerecht bleiben. Aber dass man zumindest versucht, im Rentensystem jetzt auch die jeweiligen Stellschrauben zu drehen, die dafür sorgen, dass junge Menschen ausreichend berücksichtigt werden und dass man uns auf diese Aufgaben vorbereitet. Das heißt, dass man in Bildung und Gesundheit von jungen Menschen investiert, damit wir all diese Aufgaben lösen. Und dann sage ich Ihnen, ich habe auch Bock, diese Aufgaben zu lösen, aber Sie müssen uns darauf vorbereiten.
Moment, noch eine Sache. Also das eine ist, dass diese Vorstellung, die Politik macht was für die jungen Menschen. Die Politik hat damals eine Bildungsreform in die Wege geleitet für die jungen Menschen. Mir etwas Fremdes.
Wann?
Wir reden jetzt von der Bildungsreform in den 50er, 60er Jahren, die ja nicht für die jungen Menschen in die Wege geleitet wurde, sondern für die Wirtschaft. Es war klar, die Wirtschaft wandelt sich grundlegend. Es braucht viel mehr ausgebildete, qualifizierte, als es vorher in der Zeit der Hochindustrialisierung gab. Und deswegen hat man mit allen Mitteln versucht, mehr Menschen, die berühmte Frau aus dem Bayerischen Wald, Katholikin, eben auch zu einer höheren Bildung zu bringen. Und deswegen hat man investiert. Und das ist etwas, was mir fremd ist oder mindestens mal auffällt, aber auch fremd ist, ist, wenn wir immer so das Thema personalisieren. Wer tut was für wen? Tun die Alten was für die Jungen? Tun die Jungen was für die Alten? Also mein Verständnis ist, die Politik schafft Strukturen, die dann einen mehr oder weniger fruchtbaren Boden bereiten für unterschiedliche Bevölkerungsteile. Aber nicht die Politik ist dafür da, für eine bestimmte Altersgruppe etwas zu tun.
Jetzt muss ich einmal kurz differenzieren. Also Punkt 1, mir ist vollkommen egal, unter welchem Narrativ ich in Bildung investiere. Ob ich jetzt sage, ich möchte in Wirtschaft, in Goethe-Bildung oder was auch immer investieren. Hauptsache, es kommt Geld an den Schulen an und es kommen auch Strukturreformen an den Schulen an, die dafür sorgen, dass wir besseren Unterricht erleben. Das ist vollkommen egal, ob ich da jetzt sage, ich mache das, weil mir die Kinder am Herzen liegen oder weil ich will, dass die Wirtschaft funktioniert. Ich könnte jeden Wirtschaftspolitiker nachvollziehen und ich würde ihn auch damit bekräftigen, der sagt, okay, wir müssen jetzt in Bildung investieren, einfach weil es eine Rendite verspricht, wenn man in Bildung investiert. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass selbstverständlich auch der Staat dafür sorgen muss, dass ein Ausgleich zwischen Bevölkerungsgruppen stattfindet. Und wenn wir eben Angst haben müssen, dass der Ausgleich zwischen verschiedenen Generationen eben so nicht stattfindet, dann bin ich die Person, die die Axt zwischen die Generationen getrieben hat, nicht ich die Person, die da jetzt so eine personalisierte Spaltungsdebatte führt, sondern der Staat, der mit seinen Strukturen dafür sorgt, dass eine gewisse Gruppe bevorzugt und eine andere Gruppe benachteiligt wird. Da können Sie sich sozusagen bei Bärbel Baas beschweren, dass wir in der Rentendiskussion an dem Punkt sind, an dem wir sind.
Ist nicht mit dem Wachstum, das die Babyboomer und auch die folgende Generation X begleitet hat, sind damit nicht auch die Ansprüche gestiegen? Der Generationenforscher Rüdiger Maas, der hat in der Zeit kürzlich geschrieben, dass die Jungen quasi aus Gewohnheit einfach freiheitsliebend und komfortliebend sind, deswegen auch nicht bereit, zum Beispiel vielleicht ihr Land zu verteidigen. Der sagt, es waren einfach behütete Biografien. Überspitzt gesagt, vielleicht Helikoptereltern haben Kinder herangezogen, die erwarten, dass ihr Umfeld die Dinge regelt und deswegen erwarten sie viel vom Staat.
Herr Schulz. Ja, Herr Lechler, dass wir die junge Generation gut behütet, verhätschelt, wie auch immer. Das stimmt, weil sie von ihren Eltern so behandelt werden und das ist auch sehr gut. Aber es geht ja diesen großen Unterschied, wie komme ich in meinem Elternhaus an und wie in der Politik. So, irgendwann nabelt man sich von seinem Elternhaus ab. Dann kann von mir aus in jeder Zeitung noch 20 Texte geschrieben werden, wie verhätschelt und die wollen ja nicht mal hier Wehrdienst machen und so weiter und so fort. Aber sie werden doch dann politisch im Stich gelassen. Wir haben doch heute das Phänomen, dass wir Eltern haben, die ihren 25-jährigen, ihren 30-jährigen Kindern noch Mietbürgschaften unterschreiben müssen, weil einfach 30 Quadratmeter 1000 Euro kosten hier in Frankfurt. Gleichzeitig hat man dann diesen Blick von außen, oh, die tun ja nicht mal was für die Gesellschaft. Wieso sind die nicht jetzt so drauf, dass sie einfach mal alle MINT studieren und alle richtig klug werden? Wir haben das doch schon mal gehabt, dass wir, wie Frau Gebhardt eben sagte, eine junge Generation auf den kommenden technischen Sprung vorbereitet haben, wie auch immer. Die Realität ist doch, meine 15-jährige Tochter hier in Frankfurt am Main, eine der reichsten Kommunen von Europa, hat dieses Schuljahr noch keine einzige Stunde Physik gehabt. Was sollen wir denn da jetzt machen? Also klar reagiere ich darauf mit Verhätschelung zu Hause und sage so, ja, wird schon irgendwie hinhauen. Frag mal GPT nach der einen oder anderen Sache. Ja, wir ersetzen jetzt einfach mal Schule. Ja, wir inkorporieren alles in Familie. Und natürlich konfrontiere ich nicht meine Tochter damit, dass sie jetzt mal, aber sie muss jetzt mal irgendwie diesen Physikausfall ausgleichen. Nein, das läuft natürlich alles sehr liebevoll ab und sehr viel anders als in vorherigen Generationen. Aber das überdeckt doch nur und bestätigt doch nur, wie sehr die Politik hier die jungen Leute, die Familien im Stich lässt und eben gar nicht auf eine Zukunft vorbereitet. Und das muss man trennen.
Also ich muss da jetzt mal kurz dazwischen springen. Also ich sehe mich selbst nicht als verhätschelt und ich glaube, ganz viele junge Menschen sehen sich auch
das
nicht so.
Das könnt ihr jungen Leute gar nicht einschätzen. Lass mir das als Vater sagen.
Ich will trotzdem den Punkt machen, dass ganz viele junge Menschen auch große Krisen geschultert haben. Ich möchte an die Corona-Krise erinnern, in dem ganz viele von uns einsam waren, extrem Belastungen ausgesetzt waren und das auch eine historisch einmalige Situation war. Das war wirklich eine Situation, die hatten wir über tausende Jahre von Zivilisation noch nicht gehabt, dass der Mensch sich selbst aufgibt, okay, wir bleiben jetzt in unseren Häusern und wir brechen den Sozialkontakt ab, um ein Virus zu bekämpfen.
Die Pest im 14. Jahrhundert zum Beispiel.
Die Pest im 14. Jahrhundert, aber die Pest im 14. Jahrhundert ist zumindest, okay, sagen wir 500 Jahre haben wir das nicht gehabt, dass wir in dem Maße uns zurückziehen mussten. Und wir haben diese Herausforderung gemeistert. Wir haben extreme Belastungen und Herausforderungen davon mitgenommen. Und ich würde mich nicht als verhätschelt sozusagen selbst deklarieren. Wir sind eine Schaffergeneration, Leute, die anpacken wollen. Und wir wollen als das wahrgenommen und gefördert werden.
Ja, ich finde das auch den falschen Ausdruck. Ich bin da jetzt ziemlich firm auf dem Gebiet. Deswegen bremse ich mich, wenn ich zu weit aushole. Aber dieses Verhätscheltsein ist ja in Wahrheit das Ergebnis eines Erziehungsstilwandels Anfang der 70er Jahre, der absolut angezeigt und notwendig war und der auch recht spät erst in Deutschland kam, aufgrund des Nationalsozialismus. Und der hat einfach eine Überschrift gehabt, nämlich bedürfnisorientierte Erziehung. Bis dahin hatte man versucht, Kleinkinder und Kinder eben in ihren Bedürfnissen zu unterdrücken oder zumindest zu steuern, sodass sie sich eben anderen wichtigeren Kategorien unterwerfen als ihren eigenen Bedürfnissen. Und ab da ist insgesamt man dazu übergegangen, in den Elternhäusern auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und die ernst zu nehmen.
Frau Gebhardt.
Das ist wichtig.
Absolut richtig. Und diese Bedürfnisorientierung gibt es eben so komplementär in der Politik genau nicht, weil die Politik daneben steht und sagt, die Familien machen das so toll, da mischen wir uns gar nicht ein.
Naja, es gibt ja doch recht viele Transferleistungen an die Familien und kann man jetzt so nicht sagen, dass der Staat sich nicht um die Familie kümmert.
Es gibt Transferleistungen, wir haben Elterngeld, wir haben Wohngeldzuschüsse. Das ist aber nichts für die Familien. Das wird in dem Moment, wo es auf dem Familienkonto landet, direkt an die Vermieter und so weitergegeben. Das Geld ist auch Aufstockerei, weil junge Eltern ein bisschen in Teilzeit arbeiten müssen. Aufstockerei, die stattfindet. Der Staat bezahlt nicht diese Familien, der Staat bezahlt die Arbeitgeber.
Sind Sie denn, Herr Gärtner, weil Sie vorhin von der Gebergeneration sprechen, der Sie angehörten, leuchtet Ihnen das gar nicht ein, was die Frau Gebhardt sagt? Also, dass die jetzige junge Generation auch den Älteren was verdankt?
Selbstverständlich. Den Punkt werde ich nie machen, dass ich die Lebensleistung einer anderen Generation in Zweifel ziehen möchte. Und ich möchte auch meinen Großeltern nicht die Rente streitig machen oder ihnen die Butter vom Brot nehmen. Das ist klar. Auch die Boomer-Generation hat wahnsinnige Aufgaben geschultert und sie gemeistert. Wir können aber angesichts der vor uns liegenden Probleme sagen, dass junge Menschen ungleich mehr schultern müssen. Wir sehen beim demografischen Wandel, jetzt haben wir eben diese Situation, dass mehr und mehr Menschen in Rente gehen, dafür weniger aber Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten und erwerbstätig sind und dementsprechend Beiträge zahlen, dass die Kosten und die Stellschraube, um dieses Problem zu lösen, im Prinzip nur auf junge Menschen ausgetragen wird. Das heißt, wir erwarten jetzt, dass die Beiträge steigen. Wir sind jetzt schon bei 18%. Wir haben in den 1950er Jahren bei 11% gestartet. Wir sind jetzt bei 18%. Wir können erwarten, dass die Beiträge steigen. Der gesetzliche Zuschuss für die deutsche Rentenversicherung, der ist jetzt schon so, dass ein Fünftel des Bundeshaushaltes in die gesetzliche Rentenversicherung fließt und wir können erwarten, dass das perspektivisch auch noch steigt und dementsprechend auch die Handlungsmöglichkeiten eines zukünftigen Staates, der einen großen Teil seines Budgets für Rentenzuschüsse ausgeben muss, deutlich beschränkt sind. Und die Möglichkeiten, die wir hätten, um auch ältere Menschen zu sagen, okay, ihr müsst euch jetzt irgendwie beteiligen, um dieses Problem zu lösen, beispielsweise ein höheres Renteneintrittsalter oder also schon jetzt ein höheres Renteneintrittsalter einzuführen, die abschlagsfreie Rente mit 63 zumindest mal in Frage zu stellen, über die Haltelinie mit 48% zu reden. Marcel Fratsch hat noch den Beitrag gemacht, um dafür zu sorgen, dass eben ältere Menschen nicht in Armut landen und das ist schon ein reales Problem, um dafür zu sorgen, dass das vermieden werden kann, nicht zwischen den Generationen umzuverteilen, dass ich einen höheren Beitrag zahlen muss, als meine Großeltern damals das noch getan haben, sondern dafür zu sorgen, dass innerhalb der Generation umverteilt wird. Also sozusagen einen Rentner-Soli einzuführen, der sagt, okay, Rentner mit höheren Einkommen und mit einer höheren Rente, die zahlen einen gewissen Solidaritätszuschlag, um dafür zu sorgen, dass Rentner mit wenig Einkommen dann ausreichend abgesichert sind und dann können wir auch über die Haltelinie mit 48% reden. Und an vielen Stellen würde es schon reichen, wenn wir noch nicht mal das angreifen würden, sondern einfach nur sagen, die Lohnentwicklung, an denen die Rente gekoppelt ist, Stand jetzt, dass wir das hinterfragt und im Zweifel nur einen Inflationsausgleich zahlt. Und dann haben wir nämlich den Nachhaltigkeitsfaktor eingehalten, den wir in den Nullerjahren mal eingeführt haben oder unter Schröder, da war ich noch nicht mal flüssig, aber den haben wir mal unter Schröder eingeführt, einen Nachhaltigkeitsfaktor, der dafür sorgen sollte, dass eben die Rente generationengerecht ist. Und das haben wir aufgegeben, weil ältere Menschen eine größere Wählergruppe sind und dementsprechend interessanter für Politik als junge Menschen.
Gibt es denn da in dieser Schieflage auch eine gegenläufige Strömung, Herr Schulz? Also man sagt ja auch zum Beispiel, dass die Jungen, weil sie rarer werden, dann auch gefragter werden und zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen haben und für bessere Bedingungen sich einsetzen können.
Ja. Das ist ein wahnsinnig interessantes Phänomen, denn dass junge Menschen mehr gefragt werden, das ist so und das merken die auch. Also ein Freund von mir ist Lehrer in einer Berufsoberschule. Da kam typischerweise immer der DAX-Konzern und hat große Veranstaltungen gemacht. Und wenn dann jemand da einen Vertrag unterschrieben hat, yeah, dann hat die ganze Klasse gefeiert. Und heute kommt nochmal jemand vom DAX-Konzern so rüber und fragt, ist vielleicht hier noch jemand, ja, der bei uns arbeiten möchte? Und man bettelt geradezu. Aber so wie es auf dem Arbeitsmarkt ganz gut aussieht, wenn man die Bildungsdurchläufe gut macht selber, also wenn man ohne Abschluss bleibt und so, hängt man weiterhin durch. Aber es ist halt alles grundsätzlich teurer. Ja? Also nur weil man ein paar mehr Möglichkeiten hat, sich Berufe auszusuchen, heißt das trotzdem, dass die Wohnung doppelt so teuer ist wie für die Generation vorher und dass man auch ewig braucht, um mal eine Wohnung zu finden. Und wenn man dann ein Kinderzimmer braucht, wenn man sich in seinem Privatleben verändern möchte und vielleicht Kinder plant, uiuiui, oder wenn man sich trennt, ja, kann man eigentlich ausziehen? Nein, man kann nicht ausziehen. Also man führt ein sehr blockiertes Leben, obwohl es im Arbeitsumfeld tatsächlich, wie gesagt, wenn man die Bildungsbiografie gut abschließt, gute Chancen hat demnächst.
Herr Gärtner, Sie sagen, Ihre Generation möchte auch anpacken. Sie sind natürlich ein brillantes Beispiel für jemanden, der sich da engagiert und einsetzt. Ich las neulich einen Artikel von einem 30-jährigen Autor, der darin unter anderem beschrieb, wie unpolitisch seine Generation und auch die seiner Eltern schon mit dem Ende des Kalten Kriegs geworden seien. Also man fühlte sich sicher, die Politik war jetzt die Sache von Fachleuten. Das schien vor ein paar Jahren in Bewegung zu geraten, Stichwort Fridays for Future, Generation Greta. Jetzt ist es irgendwie wieder eingeschlafen. Also wie engagiert erleben Sie Ihre Generation?
Ich nehme das anders wahr, es ist in der medialen Wahrnehmung eingeschlafen. Das heißt aber nicht, dass junge Menschen plötzlich schlagartig aufgehört haben, engagiert zu sein. Und auch wenn ich selber damals bei Fridays for Future mitgelaufen bin, ist es auch ein bisschen ein falsches Bild, das man da in der Öffentlichkeit gezeichnet hat, von wegen alle junge Menschen waren jetzt Generation Greta. Es gab einige engagierte junge Menschen, die da mitgelaufen sind. Es gab andere auf dem Pausenhof, die sich über die lustig gemacht haben. Das war auch bei uns Kontroverse und Diskussion. Und so muss man eine Generation auch wahrnehmen. Wenn man eben so wenig Raum schafft, um über eine Generation zu sprechen, dann sind die wenigen Akzente, die man dann in der Öffentlichkeit setzen, immer uniform. Die sind immer, die Generation ist halt genau das, weil gar nicht ausreichend Zeit bleibt, um sich die einzelnen Nuancen dann auch anzuschauen. Und wenn man sich eben länger mit meiner Generation befasst, dann würde man auch regionale Unterschiede sehen. Dann würden wir sehen, dass ich im Osten, im ländlichen Raum, ganz anders aufwachse als in Berlin oder Frankfurt im City Center. Und dass im Osten, im ländlichen Raum leider Gottes tatsächlich eine Politisierung stattfindet, aber eher im rechtsextremen Milieu oder rechtsradikalen Milieu. Und dass das eine Sache ist, die nicht ausreichend aufgefangen wird vom Staat und ausreichend gegengesteuert wird. Weil vor Ort dann die Strukturen, die einzige Sache, wo ich dann abends unter der Woche hingehen kann, vielleicht die identitäre Bewegung ist und der Sportverein längst zugemacht hat, die Infrastruktur nicht da ist und der einzige Ort, wo ich mich aufgehoben fühle, eben solche Orte sind. Und wenn ich diese Nuancen rausarbeite, dann habe ich trotzdem noch auf der einen Seite einen vielleicht eher stark von Bildung geprägte Haushalte, wo Kinder aufwachsen, die eben sich immer noch politisch engagieren. Und dann haben wir andere junge Menschen, die sich ein bisschen lost fühlen in dieser Welt, nicht wissen, wie sie navigieren sollen und dann junge Männer häufig eher zu rechten Narrativen greifen und junge Frauen häufig eher zu linken Narrativen. Und das ist ja auch das Ergebnis bei den Wahlen. Und dieser Shift ist ungut innerhalb einer Generation, aber ich möchte betonen, wir seien per se unpolitisch. Das ist falsch und das lässt sich auch anhand der Zahlen nicht ablesen. Das ist einfach nur eine mediale Wahrnehmung, die leider zu selten auf die genauen Details innerhalb meiner Generation auch schaut.
Es geht ja darum, wenn wir den Generationenbegriff ernst nehmen wollen, dass es ein Thema gibt. Es gab eigentlich nur zwei wirklich prägnante Jugendbewegungen oder Generationen im 20. Jahrhundert. Das erste war die Lebensreformbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Das zweite war die 68er-Bewegung. Die hatten aber jeweils eine ganz klare Zielgebung. Also die Lebensreform eben Ablehnung des bürgerlichen Lebensstils der Eltern, Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der Moderne. Und die 68er-Bewegung hat sich eben vor allem an dem Autoritarismus in der Gesellschaft abgearbeitet. Und das war begleitet von sehr viel Selbstreflexion, von sehr viel Aktion und Öffentlichkeit. Da hat man nicht darauf gewartet, dass Medien mal den Scheinwerfer auf einen richten, sondern man hat selber die Agenda übernommen und Themen versucht, nach vorne zu tragen. Und das, lange Rede, kurzer Sinn, wäre jetzt meine Frage. Was ist denn jetzt das Thema der jungen Generation heute?
Thema der jungen Generation, mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Unsere mentale Gesundheit hat extrem gelitten in den Corona-Lockdowns. Mittlerweile beschreibt mehr als jeder Vierte seine eigene Lebensqualität als gering. Was bedeutet das, wenn mehr als jeder vierte Schüler seine eigene Lebensqualität als gering beschreibt? Zahlreiche junge Menschen führen ein beschissenes Leben. So ehrlich muss man sein. Und das hat verschiedene Ursachen. Da müssen wir über Social-Media-Konsum reden, wir müssen über die Lockdowns reden, wir müssen auch darüber reden, wie wir junge Menschen aufgreifen in der Gesellschaft, ob das so sinnvoll ist, dass man sie so selten beteiligt und so weiter. Und diese verschiedenen Aspekte werden nicht ausreichend beleuchtet. Aber jeder junge Mensch kann entweder von persönlicher Betroffenheit sprechen oder von Betroffenheit im engsten Umfeld und die einen dann aber selbst eben auch noch belastet. Also wenn ich ein Thema nennen müsste, wo ich sagen würde, das vereint alle unterschiedlichen Kategorien, die ich auch gerade aufgemacht habe, von dem Jungen im vielleicht schon im rechtsextremen Milieu im ländlichen Raum in Ostdeutschland, bis zur Bohème in Berlin und in Frankfurt, dann würde ich sagen, dass viele von psychischen Problemen berichten können und dass dieses Thema nicht ausreichend angegangen wird von Fachkräften in der Schule, Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, von Lehrkräften, die das auch thematisieren und von der Aufarbeitung dessen, was passiert ist im Lockdown. Wir waren ja sehr solidarisch, wir haben uns zurückgehalten, es war an allen klar, okay, junge Menschen tragen da ein besonders großes Päckchen. Für junge Menschen ist es besonders herausfordernd, sich sozial einzuschränken und auch die Zahlen haben das unmittelbar bestätigt. Direkt nach den Lockdowns wussten wir aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität junger Menschen stärker abgenommen hat während der Lockdowns als von älteren Menschen. Wir haben aber nicht ausreichend gearbeitet, um das wieder aufzufangen. Und das spüren junge Menschen. Das ist eine Sache, die uns irgendwie alle tragischerweise vereint.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt sehr viele ältere Menschen, sage ich mal, zuhören, die hören, ein junger Mensch spricht von Mental Health, was auch immer, was ist das für eine neue Mode, damit will ich nichts zu tun haben. Aber wir wissen heute, es gibt eine direkte Verbindung in die Politik. Wir haben das von Erik Ahrens gehört, der für Maximilian Krah in der AfD die TikTok-Kampagnen gemacht hat. Wir haben das von Justus Bender gehört, der für die FAZ die sehr gute AfD-Berichterstattung macht seit Jahren. Wir hören das jetzt im neuen Buch Zerstörungslust von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Rechtspopulismus ist eine politische Depression. Und dieser Buchtitel Zerstörungslust, über den müssen wir ganz viel reden, denn es geht um Zerstörung und die Lust daran. Das ist das Prägende, was wir gerade in Deutschland erleben. Und das hat ganz viel mit diesem, ich fühle mich in dieser Welt nicht aufgehoben. Ich sehe hier keine Struktur, in die ich mich einfügen kann. Ich sehe keine Zukunft, weder für mich noch für meine Freunde. Und das, was Herr Gärtner hier beschreibt, ist im Grunde der Hilferuf, der Wunsch, eine konstruktive Wende herbeizuführen, von der ich sage, die wird es nur geben, wenn wir ehrlich und ernsthaft politische Diskussionen über Geld führen. Ohne Ablenkung, nur über Geld. Geld ist politisches Handlungsvermögen. Wenn man eine konstruktive Wende einleiten will, muss sie finanziert werden. Man muss dann über Geld reden. Man darf sich dann nicht ablenken lassen. Die Boomer, ich kenne sehr viele arme Boomer, also ja, ich kenne sehr viele reiche Boomer. Das Geld ist da. Wir haben eine Verteilungsfrage und wir müssen eine konstruktive Wende einleiten. Denn Zerstörungslust und Zerstörung und Lust, diese beiden Worte, sind für mich ein Volltreffer, um den Zeitgeist zu beschreiben.
Das ist aber eine sehr traurige Bilanz. Und wenn ich jetzt nochmal auf meine beiden Generationen zurückkommen darf, die hatten utopische Ziele, die wollten die Welt verändern. Die wollten was in der Zukunft erreichen. Die wollten nicht ihr Selbst heilen und ihr Gefühl, verloren zu sein, heilen, sondern die hatten ja einen Umbau der Gesellschaft im Sinn.
Ja, aber was heißt das für heute?
Genau, deswegen frage ich ja.
Frau Gebhardt, ich kann Sie beruhigen. Es gibt nach wie vor ganz viele junge Menschen, die anpacken wollen und was Großes erreichen wollen. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass diese Menschen in diesem Gefühl bestätigt und aufgefangen werden wollen und dass sie sich zu häufig zurückziehen, zu häufig einsam werden, Depressionen entwickeln, Angststörungen entwickeln. Wie gesagt, die Gründe stehen auf einem anderen Blatt. Aber ein Staat muss das aufnehmen und sagen, okay, wir arbeiten ja dagegen. Es ist ein grundsätzliches Problem, wenn die jungen Menschen, die diese ganzen Probleme im Land einmal lösen sollen, sich in dem Maße nicht gut fühlen. Und ich habe den Punkt, glaube ich, schon gemacht in dieser Runde. Wir sind eine Schaffergeneration. Wir haben Bock, wir wollen anpacken und wir haben auch große Ziele in dem Sinne, dass wir all die Aufgaben, die bisher aufgeschoben wurden, lösen werden. Punkt. Wir werden das lösen.
Was sind das für
es gibt kein anderes Szenario, als dass wir diese Aufgaben lösen müssen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und wir werden das hinkriegen. Und als solches wollen wir auch wahrgenommen werden. Sie haben jetzt von Narrativen gesprochen, davon, von den Visionen und Utopien. Daraus muss ich keinen Werbespruch machen. Ich kann klarstellen, dass wir etwas erreichen wollen, aber wir müssen darauf vorbereitet werden.
Vielleicht können wir ganz kurz noch über die Kommunikation sprechen zwischen Jung und Alt. Sie sagen ja, Herr Gärtner, Sie wollen vor allem mitreden und dass einem das nicht gewährt wird. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie in der Talkshow sitzen mit Politikern oder ein Ministerium besuchen und da einen Termin haben? Haben Sie das Gefühl, Sie werden gehört und ernst genommen?
Nun, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Politik. Und in der Politik, da wird einem ja niemand vorher sagen, Herr Gärtner, wir nehmen Sie jetzt hier eh nicht ernst, wenn Sie vorbeikommen. Und das spürt man dann eher daran, dass vieles abgenickt wird und ja, schauen wir mal und dann machen wir das vielleicht auch und so. Und am Ende aber kein Produkt dasteht. Und man merkt in der Politik dann schon die zwei Kategorien von Terminen. In dem einen, wo man sich wirklich Zeit genommen hat, gesagt hat, okay, wir nehmen diesen Impuls jetzt auf und geben das sofort an die Arbeitsebene weiter und was auch immer uns da vorgetragen wird, das besprechen wir dann auch intern und versuchen es umzusetzen. Und dann gibt es die andere Art von Terminen, die man dann pro forma gemacht hat und gesagt hat, okay, wir haben uns halt mal mit den Leuten getroffen und haken das ab. Und letztere Kategorie ist leider immer noch häufiger als erstere Kategorie. In der medialen Wahrnehmung, da ist es schon so, dass viele auch auf mich zukommen nach einer Sendung und dann schreiben, ja Mensch, die jungen Leute, die sollen nicht so rumjammern und jetzt spuck nicht so große Töne und mach erstmal dein Studium und so weiter. Und das nervt mich dann schon, weil man kann sich inhaltlich auseinandersetzen, man kann mir sagen, hier XYZ, da bin ich anderer Meinung, aber sich einfach nur hinzustellen, zu sagen, ihr sollt gar nicht erst mitreden, weil ihr seid eh zu jung, um da teilzunehmen, das halte ich für falsch.
Wie ist es denn außerhalb von Politik und Medien, also im ganz normalen Leben? Frage ich mal Herrn Schulz und Frau Gebhardt, war früher mehr Kommunikation zwischen den Generationen möglich? Der Sportverein wurde vorhin kurz angesprochen oder das Feuerwehrfest oder ich weiß nicht, der Chor. Da ist ja viel weggefallen durch diese Zersplitterung der Öffentlichkeit und den Rückzug in die digitale Kommunikation.
Also wenn ich erst mal kurz meinen Eindruck schildern darf, was ich spüre, auch jetzt in dem Gespräch, ist eine Bedürftigkeit, die an mich gerichtet wird. Und das ist eine Form von Generationendialog, die mich etwas befremdet, weil ich würde mal sagen, die meisten meiner Altersgruppe haben auch ihre Bedürfnisse oder haben ihre Ängste. Was wird mit meiner Rente? Die wird nicht reichen. Wer wird sich mal um mich kümmern? Wir haben so wenig Nachwuchs, dass wir ja im Grunde dann vor der Frage stehen werden, wer pflegt uns, wer begleitet uns in den Tod und so weiter. Also ich würde sagen, jede Altersgruppe in der Gesellschaft hat ihre berechtigten Ängste, Befürchtungen und Bedürfnisse. Aber der Dialog darüber muss meines Erachtens nicht über diese psychologisierende Sprache, über diese bedürftige Sprache laufen. Wir fühlen uns so alleingelassen und niemand hört uns zu und so weiter, sondern müsste konstruktiver und produktiver anhand von konkreten politischen Zielen geführt werden.
Ja, und diese politischen Ziele sind 1:1 Übersetzung des finanziellen Bedarfs. Deswegen, wir diskutieren so viel wie nie, dass wir hier darüber diskutieren, finde ich natürlich sehr gut. Aber Politiker müssen gar nicht so viel diskutieren. Also, dass man da immer wieder hier nochmal und da nochmal und dann gibt es auch nochmal eine Ausschusssitzung und eine Einladung für Herrn Gärtner und wie auch immer. Es wissen alle Bescheid, ja. Und entweder ist man so ehrlich und so ernsthaft und bilanziert einfach und zieht dann daraus Schlussfolgerungen. Oder man macht es halt nicht. Und da wird auch sehr viel Kommunikation einfach missbraucht, um so zu tun, als würde man mal wieder. Und dann passiert doch nichts. Also ich finde auch als Wähler, wir als Publikum, wir können einfach einfordern, dass die Politik jetzt mal ordentliche, ernsthafte Diskussionen führt und dann eben auch einen Strich drunter macht und sagt, so, es ist entschieden. Aber weder sieht man die Tagesordnungspunkte noch die Entscheidung.
Herr Gärtner zappelt hier gerade. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Kurz bitte.
Einen Satz möchte ich noch zur Bedürftigkeit sagen. Nochmal, wir werden diese Aufgaben lösen und ich richte gar nicht zu viele Aufgaben an den Staat. Ich möchte einen Staat, der für junge Leute funktioniert, das heißt, dass Bildung und Gesundheit respektiert und ordentlich gelöst werden, und dann werde ich ganz viele Aufgaben lösen. Es ist nicht eine Frage von Bedürftigkeit und die Generation fühlt sich so schlecht und richtet irgendwelche Aufgaben. Sie hat vollkommen legitime Interessen, genauso wie andere Personengruppen. Jetzt haben Sie nämlich mit Bedürftigkeit angefangen und davon gesprochen, wer pflegt mich im Alter und wer begleitet mich in den Tod und so weiter. Das sind ja auch Bedürftigkeiten. Es gibt legitime und berechtigte Interessen in beiden Generationen. Beides muss berücksichtigt werden. Das fordern wir ein. Das ist ein klarer Appell an Politik. Aktuell wird eine Kategorie, nämlich die Jüngere, zu wenig betrachtet. Und da braucht es Veränderung. Und dementsprechend ist es eindeutig, dass wir als Politik oder dass die Politik Veränderungen auf den Weg bringen muss.
Wehrdienst, Rente, Klimakrise. Verbauen die Alten den Jungen die Zukunft? Das war das Thema heute im SWR Kulturforum mit Miriam Gebhardt, Historikerin und Schriftstellerin, Stefan Schulz, Soziologe und Autor, und Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.